Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie das? Kennt ihr das? Du liest in der Bibel und fragst dich, wenn du das liest, was du da liest, bin ich eigentlich wirklich Christ? Ja, es gibt Stellen, die fordern uns so richtig heraus. Da sind ganz große Erwartungen, dass Jesus sagt zum Beispiel, das ist jetzt der Weg der Nachfolge und du fragst dich, mache ich das eigentlich? Oder wie verstehe ich das? Und wir merken, das ist, was Jesus sagt, ist oft meilenweit entfernt von unserem, ich nenne es mal, wohlanständigen bürgerlichen Christsein. An mich wurde der Wunsch herangetragen, mal über solche herausfordernden Stellen zu predigen. Also falls andere noch mal Ideen haben, worüber ich predigen könnte, sollte, gerne mir sagen. Überschrift der Predigt heute also, Herausforderungen im Leben als Christ. Ist eine Herausforderung, auch für mich, ich stehe ein bisschen mit Zittern und Zagen hier, aber Gottes Wort sagt das, fordert uns heraus, also lassen wir uns herausfordern. Ich möchte 4 Herausforderungen nennen. Die erste: Du brauchst eindeutige Prioritäten. Für uns ist Christsein oft eine Ansammlung von Kompromissen. Ja, wir wollen schon nach dem leben, was Jesus sagt, aber wir haben uns so in unserem Alltag eingerichtet, dass uns das oft schwerfällt. Da ist eine eindeutige Prioritätensetzung gefragt. Schauen wir uns einige Aussagen von Jesus an. Zum Beispiel ein spannendes Thema kommt in der Bibel öfter vor als Sex, Geld. Money, money, money. Jesus sagt in Lukas 9, 62, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. In Apostelgeschichte 2, 45 lesen wir, dass die Christen Güter und Habe verkauft haben und es unter die Bedürftigen verteilt haben. Und dann noch die Aufforderung von Jesus an den jungen Mann, den man Matthäus 19, 21 sagt, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. Tja, was heißt das? Müssen wir also alles verkaufen? Könnt ihr jetzt mal fragen, bitte mal melden, wer noch mehr als 100 Euro hat. Tja, ich möchte dazu eine doppelte Antwort geben. Auf der einen Seite müssen wir alle Bibelstellen, das ist grundsätzlich so in der Bibel, immer im Zusammenhang lesen, auch mit der ganzen Bibel. Also man kann sich immer alles Mögliche rauspicken und dann kommen abenteuerliche Dinge raus, also immer die gesamte Bibel sehen. Und was sehen wir da? Da sehen wir tatsächlich unterschiedliche Aussagen. Es gibt tatsächlich diese Stellen, ich habe gerade einige vorgestellt, wo man tatsächlich alles verkaufen soll, nichts besitzen. Aber es gibt auch andere. Zum Beispiel wirbt Paulus in 2. Korinther 8 und 9 um Spenden in Korinth. Er sammelt Geld, für wen sammelt er Geld? Für die Gemeinde in Jerusalem, also die, die vorher alles verkauft haben. Also offensichtlich waren sie dann irgendwann pleite und hatten nichts mehr zu verkaufen und mussten dann von anderen wieder unterstützt werden. Und wir finden in 2. Korinther 8 und 9 keine Aufforderung, dass die Christen in Korinth nun alles abgeben sollten. Denn da schreibt Paulus in 2. Korinther 9, ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang, also nicht so, das muss ich alles abgeben, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Paulus wirbt also um freiwillige Spenden. Er überlässt es den Christen in Korinth, wie viel sie geben. Eine interessante andere Stelle in 1. Timotheus 6, 17 und 18, ich jage euch ein bisschen durch die Bibel heute, da schreibt Paulus, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken gerne geben. Also die Reichen und im weltweiten Maßstab gehören wir, glaube ich, dazu, die allermeisten von uns, die Reichen werden aufgefordert, gerne abzugeben. Aber vorher steht auch, dass sie das genießen sollen, was Gott ihnen gegeben hat. Wir sehen also, es gibt im Neuen Testament keine generelle Regel, also wer Christ sein will, der darf nichts besitzen. Das steht so nicht da. Jetzt höre ich schon so ein Aufatmen, das so durch die Reihen geht und mancher denkt, ach wie schön, da kann ich ja alles lassen, wie es ist. Ich möchte aber noch eine zweite Antwort geben auf die Frage nach der Herausforderung Prioritäten beim Geld. Das Geld ist nämlich tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und tatsächlich kann es für Einzelne auch gelten, dass sie wirklich alles verkaufen sollen. Es gibt Menschen, die haben eine besondere Berufung, zum Beispiel die Berufung, in einer Kommunität zu leben, einer christlichen Gemeinschaft. Wir hatten ja schon öfter Praktikanten aus Adelshofen, wo ich gelegentlich unterrichte, und da gibt es auch eine Kommunität, eine evangelische Kommunität, also nicht nur Klöster im katholischen, gibt es auch im evangelischen Bereich. Und diese Mitglieder der Kommunität, die haben sich verpflichtet zu einer freiwilligen Armut. Die besitzen nichts, bekommen nur ein kleines Taschengeld. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, wie Gott sie versorgt. Ich hörte zum Beispiel bei meinem letzten Besuch dort, da hat jemand der Kommunität ein Auto gespendet. Könntest du dir vorstellen, dein Auto zu spenden? Ich finde es ein beeindruckendes Zeichen der Freiheit, ohne eigenen Besitz zu leben. Denn Geld bindet immer auch. Man fragt sich zum Beispiel, wird es reichen, wenn man wenig hat? Und wenn man viel hat, oh, wie soll ich es anlegen? Was ist, wenn die Börsen zusammenbrechen? Was für ein Stress, könnte man sagen. Nun sind die meisten von uns nicht dazu berufen, einer Kommunität zu leben. Ich auch nicht. Aber trotzdem bleibt die Frage, setzen wir die Prioritäten richtig? Wie wichtig ist mir mein Geld? Verlasse ich mich auf mein Geld? Und bin ich bereit, wirklich zu teilen? Nicht nur so ein bisschen abgeben, wenn ich mal was zu viel habe, sondern wirklich zu teilen. Ja, und wie viel soll ich abgeben, fragt sich mancher. Es gibt im Alten Testament eine Regel, die heißt 10% für Gott. Jetzt sagt einer, ach, Altes Testament ist ja nichts für uns, aber Jesus bestätigt das ausdrücklich in Matthäus 28. Also auch eine Regel für Christen. Nicht ein Gesetz, aber eine gute Regel. 10% für Gott. Jesus fragt dich, fragt sie heute Morgen, bist du bereit, 10% von dem, was ich dir gebe an Reichtum, für mich abzugeben? Ich habe mal vor einigen Jahren schon mal über dieses Thema gepredigt und ich habe noch nie so viel Widerstand bekommen, Kritik bekommen nach einer Predigt, wie nach dieser Predigt. Gut, ob die Zahlen dann immer richtig waren, die ich da genannt habe, sei dahingestellt, aber ich habe den Eindruck, es ist auch eine ganz besondere Herausforderung für uns, wenn es ums Geld geht. Ich sage mal wieder einen schönen Spruch aus Willow Creek aus den USA, da heißt es, das Portemonnaie bekehrt sich immer als letztes. Hat sich dein Portemonnaie schon bekehrt? Ja, jetzt sagt einer, es kann mir ja nicht verlangen, 10%. Nochmal, kein festes Gesetz. Mancher kann es vielleicht nicht, wenn man ganz wenig hat. Aber mancher könnte auch mehr geben als den Zehnten. Das wäre auch mal eine Herausforderung. Ein amerikanischer Christ hat mal ein System eingeführt einer Selbstbesteuerung, dass er sagt, je länger ich lebe, desto weniger Geld brauche ich eigentlich, weil dann also kann ich immer mehr abgeben. Überlegt mal, was das konkret heißen könnte. Übrigens, wenn durchschnittlich jeder 10% gibt von dem, was er hat oder sie hat, dann wäre die finanzielle Zukunft unserer Gemeinde überhaupt kein Problem. Die Kirchensteuern gehen runter, ja, aber dann gehen halt die Spenden hoch. Mein verstorbener Mentor Jürgen Blunk sagte mal, also Geld dürfte eigentlich kein Problem sein. Wenn man Geld braucht in der Gemeinde, opfert man halt. Ja, ist das so einfach? Ich weiß von mehreren Gemeinden, auch in der Landeskirche, wo inzwischen das Spendenaufkommen höher ist als das Kirchensteueraufkommen. Das wäre doch eine Herausforderung für uns. Und vielleicht möchte Gott uns ja gerade dadurch, dass die Kirchensteuern weniger werden, stand ja wieder in der Zeitung, treten Leute aus, möchte Gott uns herausfordern, dass wir als Gemeinde sagen, ja, wir müssen uns halt selber finanzieren. Wir haben einen Förderverein zum Beispiel. Wie wäre das? Also setzen wir die richtigen Prioritäten beim Geld. Und ich verspreche auch euch, auch wenn es vielleicht wehtut, Gott sagt nie etwas, was uns schadet. Letztlich sind wir innerlich viel freier, wenn wir frei sind vom Geld. Probiert's aus. Ich möchte auf eine andere Stelle noch kurz eingehen, die schwer zu verstehen ist, wo es auch um Prioritäten geht, nämlich um Prioritäten, was Familie angeht. In Lukas 14, 26 sagt Jesus, Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Ja, wie sollen wir Menschen hassen in der Familie? Soll ich jetzt den Konfis sagen, ja, hasst mal eure Eltern? Ich glaube, die wären dagegen. Auch hier wieder gucken wir auf den gesamtbiblischen Zusammenhang. Da hilft der Blick ins Alte Testament, gerade die Leute im Neuen Testament, die kannten ihr Altes Testament viel besser als wir und haben das also so verstanden. 5. Mose 33,9 erfahren wir, dass die Priester und Leviten so eng mit Gott zusammenlebten, dass die leibliche Familie in den Hintergrund rückte. Also hassen heißt hier nicht, dass wir irgendwie jemanden aus der Familie nicht mögen sollten, sondern dass wir sie an die zweite Stelle setzen. So sagt es Jesus übrigens auch in der Parallelstelle in Matthäus 10, wer Vater und Mutter und die anderen mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und Jesus hat ja auch Leute herausgerufen aus ihren Familien. Da durfte einer noch nicht mal jemanden begraben, weil Jesus sagt, jetzt ist was anderes dran. Also auch in Bezug auf die leibliche Familie, so wertvoll und kostbar sie sein mag, auch da sind eindeutige Prioritäten gefragt. Ist Jesus mir wichtiger als meine leibliche Familie? Folge ich zuerst Gottes Willen oder passe ich mich an meine Familie an? Ich erlebe zum Beispiel immer wieder, dass Eltern ihre Meinung ändern, wenn ihre Kinder älter werden. Da sagt man zum Beispiel, ja, ist doch gut, dass man mit Geschlechtsverkehr wartet, bis man verheiratet ist und das dann zusammenzieht und so. Und dann machen die Kinder das, auf einmal sagen die Eltern, ach, muss man doch nicht so eng sehen, ne? Also kann man doch auch anders verstehen. Also auf einmal passt man sich dann an, wenn die Familie einen anderen Weg geht. Das ist der falsche Weg. Gott sagt, setz die richtigen Prioritäten. Höre zuerst auf mich, auf mein Wort. Das ist der richtige Weg. Zweite Herausforderung. Du bist in der Minderheit. Wir erleben zurzeit, dass die Kirchenmitglieder in Deutschland weniger werden. Natürlich sind nicht alle Kirchenmitglieder automatisch Christen, aber es ist schon ein Zeichen. Ein Zeichen auch, dass Christen es schwer haben in Deutschland. Inzwischen sind auch in Westdeutschland schon seit einiger Zeit Kirchenmitglieder in der Minderheit. Und da träumt mancher noch von den guten alten Zeiten, wo unsere Gesellschaft, ich sage es mal, noch christlich geprägt schien. Das war natürlich angenehm. Da konnte man so mitschwimmen im Mainstream, erst recht im Siegerland. Da war klar, man ging in die Sonntagsschule, man ging in CVM, na gut, nicht alle, aber manche gingen noch in einen Verein irgendwo, das durfte man ja nicht beides dann. Aber jedenfalls war man gut aufgehoben, wenn man diesen Weg ging. Man gehörte eben nicht zu einer kleinen Minderheit. Nun kann man fragen, ist das eigentlich richtig? Natürlich wünschen wir uns, dass viele Menschen Christen werden. Aber das Ideal, dass eine ganze Gesellschaft oder zumindest die Mehrheit einer Gesellschaft christlich ist, ist, so traurig es ist, kein biblisches Ideal. Im Gegenteil. Da sagt Jesus in Matthäus 7, 13 und 14, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte, wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Haben wir gelernt, nicht, ihr lieben Konfis? Also ganz eindeutig, die gerettet werden, die zu Gott kommen, sind in der Minderheit. Den schmalen Weg gehen sie, den unbequemen Weg. Die anderen dagegen, die machen einfach, was die Masse macht und gehen in die Verdammnis, wie es hier heißt. Ist uns das bewusst, dass die meisten Leute aus Truppach, aus Seelbach, aus den Orten, wo wir herkommen, dass sie verdammt sind? Dass sie keine Hoffnung haben über den Tod hinaus? Edith Kellner, unsere geschätzte Bestatterin hier in Seelbach, sie hat mir vor einiger Zeit gesagt, du missionierst ja immer bei Beerdigungen. Ja, dazu stehe ich. Natürlich ist es bei Beerdigungen auch ganz wichtig, auf das Leben des oder der Verstorbenen einzugehen und Trost zuzusprechen. Aber es stimmt einfach biblisch nicht, dass alle, die sterben, in den Himmel kommen. So heißt es aber in den meisten Beerdigungsansprachen.
Das wird dann manchmal mit blumigen Worten umschrieben, so, ja, er oder sie ist jetzt bei Gott oder er hat es jetzt viel besser, er ist erlöst. Bei Leuten, die ohne Jesus gelebt haben, muss ich leider sagen, die Bibel sagt etwas anderes. Ja, wir wünschen uns das natürlich nicht, aber es steht in der Bibel. Natürlich sind wir nicht die, die über andere zu richten haben. Und ich sage auch nie, der und der geht jetzt verloren. Aber es ist ein Verrat an Gottes Wort, wenn wir einfach alle in den Himmel heben. Die meisten Menschen gehen verloren, kommen in die Hölle, um es mal so deutlich zu sagen. Und darum brauchen wir Mission. Darum ist das der tiefste Ausdruck von Liebe, dass Menschen erfahren von Jesus. Das ist das Beste, was wir für einen anderen tun können, ihm Mut zu machen zum Glauben, damit er eben nicht verloren geht. Und gerade angesichts des Todes ist es wichtig, darüber zu sprechen. Was heißt das für uns? Stellen wir uns darauf ein, dass wir als Christen in der Minderheit sind. Das ist nicht leicht. Wir wollen ja gar nicht auffallen, wir wollen keinen Anstoß erregen. Es stimmt, wir sollten nicht dadurch auffallen, dass wir lieblos sind. Aber wenn wir leben, wie Gott es gefällt, werden wir anecken, gerade dann. Weil wir dann eben nicht alles mitmachen, was andere machen. Weil wir uns nicht am Mainstream orientieren, sondern an Gottes Wort orientieren. Gott fordert dich und sie heute heraus, geh den schmalen Weg, auch in der Minderheit, gerade dann. Und das führt uns zur dritten Herausforderung. Du wirst Auseinandersetzungen haben. Auch hier wieder eine Stelle, die schwer zu verstehen ist. Matthäus 10, 34 bis 36 sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Da fragt sich mancher, sollen wir uns denn nicht für den Frieden einsetzen? Heißt es nicht zum Beispiel in den Seligpreisungen, selig sind die, die Frieden stiften? Warum sagt Jesus dann, dass er nicht gekommen ist, um Frieden zu bringen? Wir müssen hier differenzieren. Natürlich möchte Jesus nicht, dass seine Leute streitsüchtig oder sogar gewalttätig sind. Ja, Christen sollen Leute sein, die sich für den Frieden einsetzen, keine Frage. Aber zum Frieden gehören immer zwei. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Ist möglich, so viel an euch liegt, heißt also, es gibt auch Situationen, da kann es keinen Frieden geben. Dann nämlich, wenn der andere keinen Frieden will. Und dann können wir nichts machen. Und genau dieses erleben Christen oft, dass sie eigentlich friedliche Leute sind. Aber andere greifen sie an. In vielen Ländern dieser Erde werden Christen verfolgt. Und auch bei uns gibt es das, dass man dumm angemacht wird, wenn man Christ ist. Ich hörte, dass in manchen Kontexten gefragt wird, wie, du bist noch in der Kirche? Oder auch, was rennst du sonntags immer in die Kirche? Hast du ein Problem? Können wir dir helfen? Und je stärker die Zahl der Christen abnimmt, desto stärker werden auch diese Angriffe sein. Besonders schmerzlich ist es, wenn sie mitten in die Familie hineinreichen. Jesus sagt, des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Also zum Beispiel die Kinder, die Eltern, die Schwiegerkinder, die Schwiegereltern. Das tut richtig weh. Oder wenn vielleicht der Ehepartner sagt, du mal mit deinem Glauben. Aber genau das mutet Jesus uns zu, weil er über der biologischen Familie steht. Ich sage mal was in Klammern. Diese harten Worte haben auch etwas Entlastendes. Warum? Sie zeigen uns, es ist leider normal und das passiert immer wieder, dass Kinder eben nicht den Glauben ihrer Eltern übernehmen. Natürlich wünschen sich alle christlichen Eltern, dass sie das tun. Aber manchmal tun sie es eben nicht. Und dann kann und soll man auch nichts erzwingen. Aber mancher, der es erlebt, der fragt sich, liegt das an mir? Habe ich alles falsch gemacht, dass mein Sohn an meiner Tochter kein Christ ist? Natürlich haben wir als Eltern, da schließe ich mich mit ein, immer auch Dinge falsch gemacht. Aber dass Kinder nicht an Jesus glauben, muss eben nicht immer nur an uns liegen. Jesus hat es uns vorhergesagt, es wird passieren. Die Herausforderung ist es, den Konflikten, die das mit sich bringt, nicht auszuweichen. Ich nehme mal so ein Beispiel. Manchmal höre ich, dass Leute sagen, ach, heute kommt die Familie, da gehe ich nicht in den Gottesdienst. Warum eigentlich nicht? Ist es nicht ein völlig falsches Zeichen, wenn andere erfahren, so wichtig ist der Gottesdienst auch nicht? Natürlich bringt das manchmal Auseinandersetzungen. Stellen wir uns dem? Selbstverständlich, dass wir uns nicht missverstehen, ist es wichtig, dabei liebevoll zu sein, Dinge ruhig zu erklären. Es soll ja keinen Stress geben, weil ich lieblos bin. Aber um der Sache willen wird es Auseinandersetzungen geben. Und nicht nur in der Familie, vielleicht auch am Arbeitsplatz, vielleicht in der Schule, wo auch immer. Was helfen kann, ist der Blick auf Christen, die tatsächlich verfolgt werden, die zum Beispiel von ihrer Familie verstoßen werden. Wenn Muslime zum Glauben kommen, dann werden sie oft bedroht, müssen Angst haben in ihr Leben, müssen fliehen. Und die erleben das ganz hautnah, was Jesus hier vorhergesagt hat. Aber wir merken, wie wichtig ihnen der Glaube an Jesus ist. Ist er uns auch so wichtig, dass wir zumindest ein paar dumme Bemerkungen oder ein paar Diskussionen auf uns nehmen? Das ist doch viel weniger als das, was Christen in der Verfolgung durchmachen. Letztlich ist es immer die Frage, wie wichtig ist mir Jesus? Ist er wirklich die Nummer eins in meinem Leben? Ist er wichtiger als das, was andere von mir erwarten oder was man eben so tut? Auch wenn es Leute sind, die mir sehr nahe stehen. Auch wenn das wehtut. Eine vierte und letzte Herausforderung. Du riskierst alles, wenn du dich von Jesus entfernst. Es gibt noch etwas, was für viele schwer verständlich ist. Nämlich die Sünde gegen den Heiligen Geist. Da sagt Jesus in Markus 3, 29, gibt auch an die Parallelstellen auch, wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Was ist denn damit gemeint? Wird nicht jede Sünde vergeben? Auch hier hilft es wieder zu fragen, gibt es andere Stellen, die uns da weiterhelfen? Und wir werden fündig im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist geschrieben an eine Gemeinde, die in der Gefahr stand, vom Glauben abzufallen. Und darum finden wir im Hebräerbrief sehr viel deutliche, warnende Worte. Ich zitiere zum Beispiel mal Hebräer 6, die Verse 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Das ist Hebräer 6. In Hebräer 10 steht nochmal sowas Ähnliches. Was steht hier? Der Hebräerbrief richtet sich an Leute, die mit Jesus leben. Und er nennt diese schreckliche Möglichkeit, dass einer für immer vom Glauben abfällt. Dass er sich so weit von Jesus entfernt, dass er nicht mehr zurückkommen kann. Und das passt zur Sünde gegen den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist schenkt ja den Glauben an Jesus. Und auch in Hebräer 6 wird ja hier der Heilige Geist erwähnt. Sie haben Anteil bekommen am Heiligen Geist. Also Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet, ich entscheide mich bewusst gegen den Glauben, den Gott mir durch den Heiligen Geist gegeben hat. Zwei Dinge sind dabei wichtig. Das eine, hier geht es um Christen, also um Leute, die den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist bekommen alle, die an Jesus glauben. Wer kein Christ ist, kann also auch die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begehen. Und noch etwas. In Hebräer 6 steht, dass es unmöglich ist, dass die Abgefallenen wieder zurückkommen. Hier steht nicht, dass sie nicht wieder zurückkommen dürfen, sondern dass sie es nicht können, weil sie sich eben so tief von Jesus abgewendet haben. Manchmal fragen Christen, die sich so ein bisschen vom Glauben entfernt haben, vielleicht in einer Lebensphase, und dann wieder gerne zurückkommen wollen, die fragen sich, habe ich vielleicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Kann ich jetzt vielleicht gar nicht mehr zurückkommen? Also, wenn sie oder du so fragst, dann antworte ich, du hast die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begangen. Wenn du sie begangen hättest, würdest du nicht mehr fragen. Also, wer diese Sünde begangen hat, fragt nicht mehr nach Umkehr. Wir finden übrigens keine Stelle im Neuen Testament, wo jemandem gesagt wird, du kannst jetzt nicht mehr umkehren, dich wollen wir nicht mehr. Insofern sind diese harten Stellen kein Urteil, sondern eine Warnung. Eine Warnung, dass Gott sagt, pass auf, wenn du dich von Jesus entfernst, könnte es sein, dass du irgendwann nicht mehr zurückkommen kannst. Nimm also den Glauben ernst, bleib dabei. Tröste dich nicht damit, dass du vielleicht später mal wieder glauben kannst oder in die Kirche gehen kannst, wenn du älter wirst. Weißt du, ob das dann noch möglich ist? Eine der traurigsten Erfahrungen, die ich in der Seelsorge mache, sind Gespräche, wo ich den Eindruck habe, da ist jemand gar nicht mehr in der Lage, den Glauben anzunehmen. Vielleicht, weil er schon so ein bisschen verwirrt ist. Was ich schon sagte, gilt auch hier, ich bin nicht der Richter. Ich kann natürlich nie sagen, der ist jetzt ganz weg. Aber solche Gespräche sind mir doch ein Zeichen dafür. Ja, es kann irgendwann auch nicht mehr funktionieren, mit dem Glauben wieder anzufangen. Das heißt, du riskierst alles, wenn du dich von Jesus entfernst. Übrigens, im Hebräer 10, lest es mal nach, da ist auch der Abfall vom Glauben verbunden mit dem Verlassen der Versammlungen. Also es kann auch dich alles kosten, wenn du dich von der Gemeinde, vom Gottesdienst entfernst. Ich erwähnte am Anfang der Predigt, dass sich mancher angesichts dieser harten Aussagen fragt, bin ich wirklich Christ? Es ist gut, dass wir uns auch in Frage stellen lassen durch Gottes Wort. Natürlich ermutigt Gott uns auch, aber er möchte uns auch herausfordern, in Frage stellen, damit wir eben weiterkommen, immer mehr, wie wir es gesungen haben. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 12, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Also, wer meint, ach, mich ficht nichts an, ich bin der starke Christ, bei mir klappt das alles mit dem Glauben, pass auf. Aber gleich danach heißt es, Vers 13, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns auch immer wieder zu sich zieht. Und er lädt sie und dich heute Morgen ein, kehre wieder um, an der Stelle, wo du merkst, da bin ich noch weiter weg vom Glauben oder weiter weggekommen. Wir sind jetzt in der Passionszeit, der Zeit, wo wir daran denken, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und diese Zeit, manche fasten in dieser Zeit, sie ist eine Bußzeit. Buße heißt Umkehr, neu anfangen im Glauben. Nutzt diese Zeit. Und Jesus lädt uns ein. Wir haben gehört in der Lesung, wer Jesus ist, was er bedeutet. Er hat alle unsere Schuld getragen, auch ihre, meine und deine. Nicht nur die von den Nichtchristen, sondern auch unsere, auch von die von Christen. Und so können uns diese harten Texte, die wir heute gehört haben, neu zeigen, wir brauchen Jesus. Wir brauchen immer wieder diesen Zuspruch der Vergebung und wir brauchen seinen Heiligen Geist, der uns immer mehr verändert, formt in das Bild, wie Gott sich unser Leben gedacht hat. Und so können wir uns heute herausfordern lassen, ganz mit ihm zu leben, auch wenn das etwas kostet. Aber wir werden immer mehr gewinnen, als wir einsetzen. Was bedeutet es für Sie und für dich in deinem Leben, ganz bei Jesus zu sein und ihm nachzufolgen? Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du ehrlich mit uns redest, dass du uns in deinem Wort ganz klar sagst, worauf es ankommt. Hilf uns, dass wir deinen Willen tun. Und wir können immer wieder staunen, dass du uns vergibst, wo wir versagt haben. Amen.
Herr Jesus, wir danken dir für die Bibel. Besteht aus dem Alten und dem Neuen Testament. Danke, dass du auch heute noch durch dein Wort und den Heiligen Geist zu uns sprichst. Und wir nun unsere Bitten vor dich bringen dürfen. Wir befehlen dir die verfolgten Christen an. Gib ihnen Kraft und ein festes Vertrauen in dein Wiederkommen. Herr Jesus, wir bitten dich für die Kranken, Trauernden und Einsamen in unserer Gemeinde. Steh ihnen bei, gib ihnen Trost und Zuversicht und stelle ihnen Menschen zur Seite, die ihnen deine Liebe weitergeben. Wir bitten dich für die vielen Gruppen und Kreise in unserer Gemeinde. Schenke deine Liebe und Gegenwart, sodass diese Gruppen und Kreise für die Teilnehmenden ein Zuhause und Ort des Auftankens sein können. Schenke den Mitarbeitern gute Ideen, Zeit zum Zuhören und Kreativität beim Gestalten des Programms. Wir bitten dich für die Freizeit der Mädchen und jungen Jungschar des CVM Seelbach in Holland in der ersten Osterferienwoche. Schenke allen eine gute und gesegnete Freizeit. Bei all den negativen Schlagzeilen unserer Zeit, bei dem schon viel zu lange währenden Krieg in der Ukraine oder den Auseinandersetzungen in Israel, wo wir nicht wissen, wie sie enden werden, oder der Klimakrise, die durch die wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten Zeit total verdrängt wird. Schenke uns Vertrauen zu dir, damit uns diese Themen nicht runterziehen. Gib uns den Blick und die Freudigkeit, auch die vielen positiven Dinge in unserem Alltag zu sehen. Lass uns das Gute an unseren Mitmenschen wahrnehmen. Schenke uns ein Gespür für unseren Nächsten, ob in der Gemeinde, in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft. Lass uns auf andere zugehen, bereite uns vor und benutze uns als dein Werkzeug. Wir bitten dich auch für alle Glaubensgeschwister weltweit, zum Beispiel für die Bibelkurse von Indicamino in Bolivien oder für die Predigten, die heute in so vielen Kirchen gehört werden, genau wie bei uns, dass dein Wort die Zuhörenden anspricht und im Glauben bestärkt. Wir beten nun gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Amen. Nun geht in diesen Sonntag die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.